Hallo, wir begrüßen Sie herzlich zu einer neuen Episode von Logistics People Talk, dem offiziellen Rhenus-Podcast für alle, die ebenfalls finden, dass Logistik die spannendste aller Branchen ist. Es begrüßen Sie Ihre Hosts
Gwen Dünner
und Andrea Goretzky.
Die Deutsche Leasing, die Bilstein-Gruppe, der Flughafen Hamburg oder Rheinmetall. Neben zahlreichen anderen wurden diese Unternehmen 2023 Opfer von Cyberattacken. Diese ziehen sich quer durch alle Branchen und nehmen vor allem seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs stetig zu. Die Folgen der Angriffe sind oftmals schwerwiegend. Verschiedene Dienste sind nicht erreichbar, es drohen Produktionsausfälle oder sensible Daten werden gestohlen. Diese Betriebsstörungen wiederum führen zu Umsatzeinbußen, hohen Kosten für die Datenwiederherstellung sowie Reputationsschäden. Unternehmen müssen sich also entsprechend wappnen. Welche Möglichkeiten es da gibt und was Unternehmen speziell im Bereich Logistik tun können, um sich vor Angriffen zu schützen, erfahren wir heute von unserem Gast Stefan Plupocki, Division Manager für Information Security und Quality Management bei der Rhenus Corporate IT. Herzlich willkommen, Stefan, bei Logistics People Talk. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Freut mich, bei euch zu sein.
Schön, dass du da bist, Stefan. Wir wollen mal direkt ins Thema einsteigen. Die Medien sind ja derzeit voll von Berichterstattungen zu Themen wie IT-Sicherheit, Ransom-Angriffen oder Cyberkrieg. Kannst du uns da einen Überblick geben, was da eigentlich derzeit an Bedrohungsszenarien auf uns einprasselt und wie sich das in der jüngsten Vergangenheit auch durch den Krieg in der Ukraine so entwickelt hat?
Ja klar, also generell kann man sagen, über die letzten Jahre, die Cybersicherheitslage verschärft sich halt kontinuierlich. Bedeutet, es prasseln halt immer mehr Angriffe auf Unternehmen ein, aus unterschiedlichsten Quellen. Der Ukraine-Krieg hat natürlich dazu beigetragen, weil auch da Akteure natürlich agieren innerhalb des Krieges, sprich russische staatlich organisierte Gruppen greifen halt vornehmlich ukrainische Organisationen an und umgekehrt natürlich ukrainische IT-Security-Spezialisten versuchen, Infrastruktur in Russland zu schädigen. Generell kann man da so ein bisschen unterscheiden, was es für Gruppen gibt. Es gibt halt einmal die klassischen Cyberkriminellen, die Zielsetzung haben Erpressung, Geldgewinnung. Es gibt sogenannte Hacktivisten, die halt nach speziellen Motiven Unternehmen oder auch Staaten angreifen, die halt nicht zu deren politischer Ideologie oder Agenda passen. Und dann gibt es natürlich auch staatliche Akteure. Staatliche Akteure ist halt besonders in staatlichen Konflikten natürlich das interessante Thema. Und Zielsetzung von diesen staatlichen Akteuren ist es meistens, Informationen auszuspähen oder auch Systeme zu attackieren und außer Gefecht zu setzen beziehungsweise zu löschen. Also da ist nicht im Hintergrund das Szenario Erpressung, Geldgewinnung, sondern ganz klar eher, wie es halt in kriegerischen Auseinandersetzungen ist. Ich möchte dort die Oberhand gewinnen und dadurch prinzipiell einen Vorteil erlangen. Generell kann man sagen, für unsere Branche, sprich Logistikbranche, wir sind dort nicht speziell im Fokus oder mehr im Fokus als andere Unternehmen. Wir werden oftmals von den klassischen Angriffen, gerade von den Cyberkriminellen, natürlich mitgetroffen. Gezielte Angriffe gibt es teilweise, speziell wenn man natürlich wichtige Logistikketten aufrechterhält. Dann sind es sogenannte Supply Chain Angriffe, die halt dann auf die Unternehmen treffen, wo dann halt wirklich probiert wird, gezielt Lieferketten zu unterbrechen. Das ist eigentlich das Einzige, wo die Transportlogistik massiv im Fokus ist. Ansonsten trifft es natürlich eher Unternehmen, Thinktanks, staatliche Behörden, jegliche Art von anderen wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen, wo man dann halt Lösegelder erpressen kann. Aber klassisch, wenn es dann halt wirklich nicht um Lösegeld geht, geht es halt wirklich in Richtung staatliche Organisationen, Informationsgewinnung, Datenabfluss, die klassische Spionage wird halt heutzutage über IT realisiert.
Das heißt, nicht nur die Häufigkeit der Angriffe hat sich geändert, sondern schlussendlich auch das, was die Angreifer damit bezwecken?
Prinzipiell, was man sagen kann, in der Vergangenheit, klassische Angriffsziele waren halt hauptsächlich wirklich Erpressung, Gewinnung von Lösegeldern und dann natürlich mit einfacheren Angriffsmethoden, teilweise sehr generisch, nicht hochkomplex. Das hat sich in den letzten Jahren massiv verändert, weil auch wie die restliche IT-Landschaft werden auch die Möglichkeiten der Angreifer deutlich besser. Das heißt, Angriffe werden technisch hochkomplex und sehr gut gemacht. Das heißt, man kann sie kaum noch von traditionellen, legitimer Kommunikation unterscheiden. Man kann zum Beispiel sagen, früher war so ein Thema, es waren recht viele Rechtschreibfehler in Phishing-Mails drin. Das ist klassischerweise heutzutage durch moderne Übersetzungsprogramme, durch Rechtschreibprüfungen, die natürlich auch diese Angreifer verwenden, nicht mehr der Fall. Das heißt, die sind in der Regel in einwandfreier Landessprache geschrieben und lassen sich halt für den Endanwender schwer erkennen. Mhm. Plus, wenn die Angreifer mal einen erfolgreichen Angriff durchgeführt haben, schauen die sich natürlich auch um. Das heißt, die nutzen auf den Systemen, die sie erfolgreich attackiert haben, Login-Informationen, lesen Informationen aus Programmen, lesen E-Mails aus, antworten sogar auf Original-E-Mail-Kommunikation aus dem Postfach des Empfängers, um halt eine gewisse Legitimität zu erzeugen, dass auf der anderen Seite dass das Opfer dann halt denkt, okay, es ist eine legitime E-Mail, das ist sogar ein Thema, mit dem habe ich mit dem Betroffenen kommuniziert und dann halt eher gewillt ist, irgendwelche Anhänge zu öffnen oder auf klassische Links zu klicken. Ja, was man sonst noch sagen kann, ist, wir sind auch weg von diesem prinzipiell einfachen nur Erpressen und Verschlüsseln. Also klassisch war es halt, der Angreifer ist ins Netz gekommen, hat Daten verschlüsselt, hat dann Erpressungsgeld gefordert für das Entschlüsseln der Daten. Heutzutage auch bedingt durch die schnellen Internetanbindungen exfiltriert der Angreifer auch in der Regel Daten. Das heißt, er lädt sich Daten in die Cloud hoch, weil mittlerweile haben die meisten Unternehmen ein sehr gutes Backup. Das heißt, verschlüsselte Daten sind gar nicht mehr so interessant, weil man stellt sie aus der Sicherung wieder her. Und exfiltrierte Daten können dann aber natürlich veröffentlicht werden. Und da sind natürlich besonders Daten interessant, die spezielle vertrauliche Informationen beinhalten. Das heißt, die suchen, wenn sie im Netz sind, auch nicht nach beliebigen Informationen und nehmen jedes Word-Dokument, sondern sie suchen nach Informationen von HR, Finance, Sales, gegebenenfalls Mergers and Acquisitions. Für die ist halt besonders interessant, auch vertrauliche Informationen des Unternehmens zu erlangen oder halt im produzierenden Bereich irgendwelche Produktionsskizzen, Schaltpläne, wenn es jetzt irgendwelche Sachen sind, zum Beispiel im Bereich Mobilfunk, ist es sehr beliebt, dass dann halt auch damit nicht nur das Unternehmen selbst erpresst wird, was diese Daten hält, sondern gegebenenfalls auch der Auftraggeber. Das sind also auch die verschiedenen Angriffsmethoden, die da passieren. Bedeutet, man zahlt einmal für die Löschung der exfiltrierten Daten, man zahlt aber auch gegebenenfalls, oder die Angreifer probieren auch Kunden, die selbst Daten bei zum Beispiel uns speichern, zu erpressen und zu sagen, hey, wir haben die Daten bei Unternehmen XY von euch erbeutet, bitte zahlt, damit wir die nicht veröffentlichen. Oder es geht dann halt teilweise noch in weitere Szenarien rein, wo man dann sagt, es wird zusätzlich noch über hohe Netzwerklast probiert, die Unternehmen zusätzlich außer Gefecht zu setzen, dass die selbst, wenn so ein Angriff erfolgreich war, auch noch weitere Repressionen erfordern haben im Vergleich, um sie einfach dazu zu nötigen, die Erpressungsgelder schneller zu zahlen.
Andrea, wie nervös bist du schon?
Ja, schon ziemlich. Ich wollte gerade fragen, das hört sich echt an, als wenn ihr da wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum von Szenarien habt, auf die ihr euch in der IT-Sicherheit vorbereiten müsst, auf die man reagieren können muss als Unternehmen. Aber wie ist denn das, Stefan? Gelten alle diese Dinge eigentlich auch für Privatpersonen? Weil jeder von uns, der in irgendeiner Form im Unternehmen mit IT zu tun hat oder den Programme nutzt, was auch immer, ist ja auch als Privatperson online unterwegs, würde ich mal mittlerweile behaupten. Und von daher sind das Dinge, die sich da eins zu eins übertragen lassen. Ich frage für eine Freundin.
Ja, also ich glaube, man kann schon generell sagen, ein ganzer Teil lässt sich halt übertragen. Also es ist für die Privatpersonen, natürlich gibt es da ähnliche Angriffsszenarien. Das heißt, es gibt halt klassische Phishing-Mails, es gibt den Versuch, jeder kennt es, irgendwo WhatsApp-Meldungen, der Enkeltrick oder WhatsApp, Mama, ich habe ein neues Handy, ist die klassische Meldung, die da kommt. Das heißt, natürlich wird auch im privaten Bereich probiert, über dieselben Methoden Gewinne zu erzielen, weil darum geht es halt den Cyberkriminellen, die wollen ja damit Geld verdienen. Was man halt klassisch sagen muss im privaten Bereich, ist halt nicht das große Geld zu verdienen. Da muss man es halt über die Masse realisieren. Das heißt, da redet man dann über, in Anführungsstrichen, ein paar Euro, die man von den Leuten erbeuten kann. Während bei Unternehmen man dann natürlich schnell im 100.000 bzw. im Millionenbereich ist von Erpressungsgeldforderungen. Deshalb sind natürlich gerade Unternehmen für die Angreifer interessant. Und wir reden halt auch bei Hackern nicht mehr von dem klassischen IT-Nerd, der irgendwo im Keller sitzt und halt als Einzelperson jetzt irgendwelche Unternehmen angreift oder attackiert. Das sind halt hochprofessionell organisierte Unternehmen, die agieren auch wie Unternehmen, sprich, die haben eine HR-Abteilung, die sourcen halt Mitarbeiter ähnlich wie wir, über Stellenanzeigen sogar in den jeweiligen Ländern, weil es gibt durchaus Länder, wo das natürlich nicht strafverfolgt wird. Plus, die haben auch Teamstrukturen mit Teamleitungen, die haben eine Supportstruktur. Das heißt, auch bei jedem Cyberangriff gibt es irgendwo eine Support-Hotline oder eine Support-Adresse, die man kontaktieren kann, wo einem dann auch wirklich geholfen wird. Weil Ziel des Angreifers ist es natürlich, nicht in der Presse zu landen mit Aussagen, wir haben gezahlt und wir haben die Daten nicht zurückbekommen, sondern die setzen schon viel dran, dass man danach auch die Daten zurückbekommt beziehungsweise die Daten gelöscht werden. Weil ansonsten ist es natürlich nicht sehr lukrativ für deren Geschäft, wenn klar wird, Gruppierung XY veröffentlicht trotzdem die Daten, obwohl wir Geld bezahlt haben. Und deshalb, also es lässt sich eins zu eins übertragen. Und was natürlich auch oftmals passiert, die Angreifer unterscheiden halt nicht zwischen Privatperson und geschäftlicher Person. Das heißt, wenn die erkennen, es gibt hier Mitarbeiter Max Mustermann. Max Mustermann hat hohe Rechte im Unternehmen IT-seitig. Suchen die auch nach privaten Kontaktmöglichkeiten. Und so sind natürlich auch manche Attacken in der Vergangenheit gelaufen. Da wurden dann private Systeme kompromittiert und von den privaten Systemen dann teilweise berufliche Informationen extrahiert. Teilweise werden auch im Privaten gleiche Passwörter verwendet wie im beruflichen Kontext. Auch sehr schön für den Angreifer, das dann halt einfach weiter zu nutzen. Das sind prinzipiell wirklich die Sachen, wo man sagen kann, es verschwimmt halt diese klassische Grenze, wo man sagt, nur privat und rein geschäftlich. Und alles, was man zum Beispiel auch hier lernt im Kontext Security Awareness, lässt sich meistens auch eins zu eins übertragen in den privaten Bereich.
Ja.
Da sprechen wir auch schon das Thema an, die Sicherheitsschulung. Die muss ich auch noch absolvieren. Ja,
da kommen wir auch noch hin, genau. Sind diese neuen Strukturen, also es sind ja relativ neue Strukturen oder es ist relativ neu, dass sich die Angreifer dahingehend so professionalisiert haben. Sind das auch oder ist das auch der Grund, Stefan, aus deiner Sicht, was sie so gefährlich macht oder gibt es darüber hinaus noch weiteres?
Definitiv. Also man kann halt sagen, die Angreifer halten halt auch mit dem aktuellen Stand der Technologie mit. Also es ist auch wie bei klassischer Kriminalität, auch die entwickelt sich. Es ist halt ganz normal ein Sektor. Und gerade wenn man in den Bereich geht, auch staatliche Akteure, die sind natürlich meistens immer sogar vor dem Stand der normalen Technik, um Informationen auszuspähen. Aber auch die klassischen Angreifer nutzen halt moderne Technologien. Das heißt, ein sehr großer aktueller Trend ist halt Nutzung von generativen künstlichen Intelligenzen, um zum Beispiel gewisse Informationen generieren zu lassen. Man kann darüber Schadcode generieren lassen, wenn man da ein bisschen trickst. Eigentlich erlauben diese Systeme es nicht so ohne weiteres. Man kann aber auch sich Mails schreiben lassen. Zum Beispiel kann ich sagen, schreibe eine Mail als eine lokale Bank an meinen Kunden, um seine Kontoinformationen zu verifizieren. Dann schreibt diese KI, ähnlich wie die so Texte generieren kann, dort Texte und die kann man halt sehr schön verwenden, um zum Beispiel Phishing zu machen. Und auch das nutzen Angreifer, um halt schnell ihre Angriffe zu optimieren, schnell die Angriffsszenarien zu wechseln, weil sobald sie natürlich eine gewisse Zeit lang denselben Angriff durchführen, wird er halt erkannt und auch durch Schutzsysteme verhindert. Aber normalerweise so die ersten Angriffe, wenn eine komplett neue Angriffsmethode reinkommt oder auch neu veröffentlichte Schwachstellen, die können halt immer für einen Zeitraum angegriffen werden und dann beginnt prinzipiell so ein Wettlauf. Sobald die in die Öffentlichkeit gelangen, ist der Wettlauf da, kann das Unternehmen es schneller das System aktualisieren oder ist der Angreifer schneller, die Schwachstelle auszunutzen. Also in der Regel ist es halt so, eine Schwachstelle wird veröffentlicht und kurze Zeit später fangen schon im Internet Scans an, die diese Schwachstelle halt suchen und ausnutzen wollen.
Okay, jetzt wird es mir auch gruselig. Wobei ich das schon, also das ist ja bekannt, aber das, ja, wenn man sich das so vorstellt, wo man alles seine Daten veröffentlicht.
Ja, man schiebt das immer so ein bisschen weg.
Ja, das du vor so, allem, weil du es ja nicht nutzt online.
So gar nicht kann man jetzt auch nicht sagen. Also das halte ich für ein Gerücht.
Ach so, also da,
aber
man
ich
muss.
Bin schon vorsichtig, ja, aus genau den genannten Gründen und weil ich mich schon öfter mit dem Stefan über das Thema unterhalten habe.
Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Rhenus-Gruppe. Wir stehen diesen Bedrohungen aus dem Netz ja nun nicht ganz hilflos gegenüber. Was tut Rhenus jetzt konkret, um sich vor diesen Angriffen zu schützen? Und sind wir schon mal im Visier dieser Angreifer gewesen? Hm. Also Fangfrage, weil ich weiß, dass wir es schon mal waren.
Ja, ich glaube, jedes Unternehmen ist halt irgendwo im Visier der Angreifer. Wie schon gesagt, lukrative Unternehmen sind für Angreifer besonders interessant, weil halt einfach die entsprechende Aussicht besteht, entsprechende Lösegelder zu erlösen. Ja, wir in der Rhenus haben das Risiko schon seit einigen Jahren erkannt und in den Fokus genommen. Wirklich massiv fokussiert haben wir es ab 2018. Davor haben wir durchaus verteilt mit Ressourcen gearbeitet. Seit 2018 haben wir gesagt, wir bauen zentrale Ressourcen auf und treffen halt oder haben mit denen verschiedene Maßnahmen getroffen, technischer und organisatorischer Natur, mit denen wir dann halt versuchen, die Angriffe abzuwehren. Technisch sind das dann meistens mehrstufige Sicherheitssysteme, die halt E-Mails analysieren, Links in E-Mails analysieren, wenn die geklickt werden, ob dort potenziell ein gefährliches System aufgerufen wird und das gegebenenfalls blockieren. Das sind die klassischen Maßnahmen, die jedes Unternehmen in irgendeiner Form implementiert hat, die aber auch meistens immer leicht hinter den aktuellen Trends hinterherhinken. Das heißt, da ist ein gewisser Zeitversatz drin. Bedeutet normalerweise, die ersten Stunden kommen neue Angriffe meistens durch und das ist halt auch die nächste Schiene. Organisatorisch ist halt ein sehr wichtiger Teilbereich, der oftmals vergessen wird. Rein technisch kann man mit Sicherheit einen Teil der Angriffe vermeiden, besonders wenn die bekannt sind. Organisatorisch ist dann nachher die bessere Unterstützung, die man erhält, und zwar durch den Endanwender, den man aktiviert. Das ist eigentlich ein zentraler Punkt, da die Awareness schaffen, dort die Leute sensibilisieren, weil Angriffe müssen ja auch nicht nur rein klassisch über IT erfolgen. Angriffe können auch genauso übers Telefon erfolgen, wo ich Nachrichten erfrage. Wir hatten ebenfalls Papierdokumente, die manipuliert worden sind, Rechnungen, die dann den Anschein erwecken, sie sind legitim, um halt auch dort Gelder, Überweisungen zu veranlassen. Also es muss nicht immer nur rein IT-seitig sein und solche klassischen Angriffe, die halt außerhalb der IT stattfinden, lassen sich halt über technische Maßnahmen ganz schwer unterbinden. Und so ist es halt wirklich, dass wir regelmäßige Awareness-Maßnahmen bei unseren Mitarbeitern durchführen, damit die auch hoffentlich dann die schadhaften Mails erkennen und melden, sodass wir sie analysieren können, blocken können, Gegenmaßnahmen einreichen können. Das sind eigentlich so die Hauptaspekte, die wir dort versuchen umzusetzen. Plus, wir haben halt in der Rhenus angefangen und ein unternehmensweites Informationssicherheitsmanagementsystem aufgebaut. Ist so ein klassischer Begriff in dem Bereich, dass man halt eine Organisationsstruktur unternehmensweit aufgebaut hat, mit der man dann halt in Notfällen kommunizieren kann. Das heißt, wir haben Ansprechpartner. Wenn jetzt in unserem Standort, beispielsweise in den USA, was passiert, wissen wir, wen wir ansprechen können, wissen wir, mit wem wir dort agieren können. Und diese Organisation sitzt natürlich auch regelmäßig zusammen, diskutiert neue Richtlinien, die wir im Unternehmen erlassen. Wie soll zum Beispiel ein Server sicher konfiguriert sein? Was gibt es da zu beachten? Weil natürlich so ohne Richtlinien wird natürlich jeder so ein bisschen nach eigenem Ermessen sagen, so gehe ich vor. Und deshalb gibt es dieses Gremium, um halt wirklich zu sagen, wir haben diese objektiv formulierten Richtlinien, dass jeder halt weiß, ich muss an meinen Systemen das und das konfigurieren, um aktuell sicher unterwegs zu sein.
Mir ist jetzt gerade noch so eine Frage in den Kopf gekommen. Wir sind ja wirklich global tätig und weltweit vertreten. Stellt ihr da eigentlich fest, dass sich Angriffe in bestimmten Regionen und zu bestimmten Zeitpunkten häufen? Oder ist das wirklich so, dass das gleichermaßen gut verteilt ist über die Zeit?
Also generell kann man sagen, es ist eigentlich verteilt. Es gibt natürlich mal Schwerpunkte für irgendwelche Angriffskampagnen, wo gesagt wird, es wird speziell vielleicht Deutschland mit einer speziellen Masche fokussiert. Aber eigentlich haben wir weltweit immer ähnliche Angriffsmuster. Es geht über Phishing-Mails zum Beispiel, die dann gegen spezielle Positionen gerichtet sind, Wir hatten mal ein Szenario, wo dann speziell 5 höhere Funktionen im Finance-Bereich weltweit verteilt angeschrieben worden sind, aber auch nur diese 5 Leute, genau mit deren E-Mail-Adressen, mit der klassischen Hinweis, bist du verfügbar für eine vertrauliche Transaktion. Ist immer so die klassische Einleitung, mit der der Angreifer immer rausfindet, antwortet das Opfer. Ja, das kann also passieren und in der Regel reden wir aktuell von Angriffen, die wir alleine auf dem Endgerät sehen, zwischen 300 und 400 pro Monat, die wir halt detektieren mit unseren Security-Maßnahmen. Dort sind jetzt nicht alle Angriffe auf unsere externe Infrastruktur mit drin. Dort wären noch deutlich mehr, weil so Scans auf Sicherheitslücken passieren halt prinzipiell binnen von Sekunden immer wieder. Wir haben es auch einmal schön durchgespielt, wenn man zum Beispiel ein System ins Internet bringt, wo man eine Remote-Anmeldung ermöglicht, sieht man halt binnen weniger Minuten, dass dort massiv probiert wird, sich anzumelden und probiert wird, mit Kennwörtern zu erraten, in diese Systeme reinzukommen.
Das ist echt eine Menge. Das kannst du bestätigen, also aus deiner Erfahrung, dass unsere Zahlen, die Zahlen, die man so in den Medien derzeit liest, spiegeln? Also sind wir da ähnlich betroffen in der Häufung der Anfragen über die letzten Monate, Jahre?
Ja, auf jeden Fall. Also ja. Es ist, glaube ich, schon so, dass manche Branchen oder staatliche Behörden teilweise noch mehr im Fokus stehen. Aber ich glaube, der allgemeine Trend ist bei uns auch klar ersichtlich. Also es wird definitiv deutlich mehr Angriffe, die wir sehen, deutlich professionellere Angriffe, auch modernere Faktoren. Wir haben ja durchgängig eine Multifaktor-Authentifizierung eingeführt, um halt mehrschichtig, dass nicht nur der Verlust von Benutzername, Passwort ausreicht, weil das passiert halt immer mal, dass ein Benutzer irgendeine Phishing-Mail nicht erkennt, Benutzername, Kennwort irgendwo eingibt, dann haben wir halt noch weitere Sicherheitsebenen mit einem zusätzlichen Faktor, die das Ganze absichern. Und das sieht man halt auch, dass das Trends sind, die natürlich übergeordnet passieren und dass jetzt natürlich die Angreifer versuchen, diese zweite Sicherheitsebene auch auszuhebeln, um halt dann weiterhin an die Informationen zu kommen. Also man sieht sehr schön immer diesen Wettlauf, es wird eine neue Sicherheitshürde implementiert oder es kommen neue Angriffe, das ist dieses Henne-Ei-Prinzip, was ist zuerst da? Und die andere Seite reagiert dann halt immer und versucht halt Gegenmaßnahmen zu ergreifen beziehungsweise dann Maßnahmen zu ergreifen, wie man diese Sicherheitssysteme wieder aushebeln kann.
Ja, bei dieser rasanten Entwicklung, Stefan, wie blickst du denn in die Zukunft? Wird das jetzt immer schlimmer?
Ich denke, da es noch immer ein extrem lukrativer Markt ist, da muss man sich halt bewusst sein, diese Hacker oder wirklich Unternehmen, die halt hacken, verdienen damit richtig viel Geld, expandieren massiv. Von daher wird die Entwicklung auch weiterhin anhalten. Es ist ähnlich so die Frage nach klassischer Kriminalität. Wird klassische Kriminalität je verschwinden? Solange da Leute Geld mit verdienen und gutes Geld mit verdienen, glaube ich nicht, dass es sich massiv ändern wird. Vor allen Dingen hat man da ja auch noch die sehr geringe Hemmschwelle. Man kann diese Angriffe aus jedem Staat der Welt durchführen. Also man muss keine räumliche Nähe haben. Bei klassischem Diebstahl oder sowas muss ich normalerweise irgendwo in der Nähe sein von meinem Opfer. Oder wenn ich irgendwo ein Geldinstitut berauben will, muss ich auch in der Regel erstmal in dieses Geldinstitut rein. Bei Cyberattacken kann ich das halt von jedem Ort der Welt machen. Ich habe ein relativ geringes einmal Invest, würde ich sagen. Ich brauche ein bisschen IT-Equipment. Ja, ich brauche Know-how. Das kann ich mir aber auch einkaufen. Also auch da gibt es Modelle, wo ich halt Schadsoftware einkaufen kann. Also gibt es auch Anbieter, die das offiziell vertreiben in so einem Franchise-System quasi. Das heißt, die bekommen dann Anteile von den erfolgreich erpressten Lösegeldern. Es ist also ein komplett eigener Wirtschaftszweig. Von daher sehe ich nicht, dass der irgendwie zum Erliegen kommt. Was teilweise dazu beiträgt, es so ein bisschen zum Erliegen zu bringen, sind Versuche, gesetzliche manche Dinge zu unterbinden oder zu regeln. Also es gibt zum Beispiel in den USA Initiativen, dass man halt sagt, Zahlung von Ransom, also Erpressungsgeldern, wird unter Strafe gesetzt, mit der Hoffnung, dass dann Unternehmen nicht zahlen. Das sind halt so Initiativen, wo man probiert, es zu regulieren, mal schauen, wie erfolgreich die sind, weil für das jeweilige Unternehmen ist es natürlich vom massiven Interesse, wenn es in dem Zeitraum eines Cyberangriffes nicht arbeiten kann, möglichst schnell wieder zum normalen Arbeitsalltag zurückzubekommen, auch wenn es Geld kostet, was gegebenenfalls bezahlt wird.
krass. Das ist also so ein bisschen die gleiche Entwicklung wie bei diesen ganzen früheren illegalen Streaming-Angeboten, wo man dann auch im Endeffekt die Nutzer verfolgt, damit halt diese Plattformen dann auch kein Standbein mehr haben.
Ja, prinzipiell vergleichbar. Auch da gibt es natürlich jede Menge ähnliche Themen. Netflix ist immer wieder aktiv in Multinutzung von Accounts und sowas. Natürlich, das sind ähnliche Themenbereiche, wo man dann halt probiert, Regularien zu schaffen oder über technische Mittel das probiert zu unterbinden. Das ist aber halt sehr schwierig. Mhm. Und gerade, wenn man sich überlegt, dass halt auch nicht nur der Bereich Cyberkriminalität besteht, sondern halt auch Informationsgewinnung. Also klar, gibt es noch klassische Spionage, aber sehr viel Spionage erfolgt halt über IT mittlerweile. Das heißt, es werden Leute angegriffen, es wird irgendwelche Schadsoftware auf Telefonen installiert im Hintergrund, um dann halt Informationen abzugreifen von Politikern, von Leuten, die in der Forschung aktiv sind, die natürlich im besonderen Interesse stehen von eher staatlichen Gruppierungen, um halt Informationen zu gewinnen, was gerade ein Staat plant, was gerade vielleicht ein Unternehmen plant oder um vielleicht an sogar irgendwelche Patente von Unternehmen ranzukommen.
Ja, das sind ja keine besonders rosigen Aussichten. Wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, so wollten wir auf jeden Fall nicht aus diesem Podcast aussteigen. Unternehmen stehen ja zum Glück nicht alleine da bei diesem Kampf gegen diese Cyberattacken. Verstärkung kommt zum Beispiel ja auch von der Europäischen Union, die auf die stark zunehmenden Angriffe reagiert, die gesellschaftlich besonders relevante Einrichtungen oder Organisationen bedrohen. Die Anfang des Jahres in Kraft getretene NIS2-Richtlinie besagt, dass Unternehmen etwa aus den Branchen Gesundheit, Energie und Wasserversorgung, Informationstechnik und Telekommunikation, aber auch Transport und Verkehr bestimmte Cyber-Security-Pflichten verbindlich umsetzen müssen. Welche sind das und sind wir da bereits dran?
Ja, also es gibt natürlich verschiedene staatliche Initiativen. Das ist jetzt eine der neuesten Initiativen auf Basis der Europäischen Union, dass dort halt eine Richtlinie erlassen worden ist zum Thema, wie stärke ich das Thema Cybersecurity beziehungsweise wie bringe ich ein einheitliches Niveau in das Thema Cybersecurity. Das Ganze muss jetzt noch in nationales Recht umgesetzt werden. Das ist generell bei den Themen EU-Vorschriften oftmals der Fall. Das heißt, bis Oktober 2024 muss jedes Land das in nationales Recht überführen. In Deutschland gibt es da jetzt die ersten Referentenentwürfe zu dem Thema. Die sind jetzt im April veröffentlicht worden, sind über 240 Seiten starkes Dokument, was die Bundesregierung dort plant, welche Gesetze will sie ändern, was will sie aktualisieren, weil es gibt natürlich auch in der Vergangenheit schon Gesetze zum Thema Information Security innerhalb von Deutschland. Das ist zum Beispiel so ein BSI-Gesetz und da werden halt Änderungen durch diese NIS2-Initiative an dem Gesetz durchgeführt werden. Was generell prinzipiell in diesem Idee ist, ist halt, man klassifiziert Unternehmen und sagt, es gibt kritische Unternehmen, es gibt besonders wichtige Unternehmen, es gibt wichtige Unternehmen. Das heißt, verschiedene Größenordnungen, bedeutet somit aber auch, es wird wahrscheinlich fast jedes Unternehmen in irgendeine dieser Klassen reinfallen. Sei denn, wir reden vom ganz kleinen Unternehmen mit einer Handvoll Mitarbeitern, dort vielleicht nicht, aber alle größeren Unternehmen, auch aus dem Sektor Transport, werden halt dort reinfallen und müssen sich dann mit Maßnahmen auseinandersetzen, die in diesem Dokument gefordert werden. Geht hauptsächlich um das Thema Risiken abschätzen und Maßnahmen gegen Risiken treffen. Es werden da speziell 10 Kategorien genannt. Das geht von ein Konzept zu haben für die Risikoanalyse, ein definiertes Vorgehen zu haben für Sicherheitsvorfälle, klare Ideen zu haben, wie erhalte ich meinen Betrieb aufrecht, wie mache ich Backups, aber auch Absicherung meiner Lieferkette. Also dieses klassische Supply Chain, Attacken erfolgen nicht unbedingt auf mich selbst, sondern teilweise auf Produkte, die ich einsetze, plus auch die Beschaffungsprozesse an sich. Das heißt, auch in den Prozessen, wenn ich irgendeine Software beschaffe, muss ich halt schon früh betrachten, wie sieht das Thema Sicherheit aus? Hat dieser Softwareanbieter die entsprechende Sicherheit in seinen Produkten schon implementiert? Wie reagiert er auf Schwachstellen? Wie schnell behebt er Schwachstellen? Ist auch ein Thema, dass wenn er eine Schwachstelle bekommt, nicht sagt, ja gut, die habe ich jetzt und in ein paar Monaten aktualisiere ich mal meine Software. Das sind Forderungen plus, klar, die Forderung geht dann auch in Richtung Mitarbeiterschulung. Auch eine ganz klare Forderung, die dort genannt wird, zu sagen, es muss Awareness-Maßnahmen, Schulungen im Bereich Cybersicherheit geben. Ja, und dann kommen natürlich noch so klassische Themen hinzu, Kryptographie, Verschlüsselung, die auch schon seit Jahren prinzipiell immer wieder im Fokus stehen, plus zusätzliche Absicherung über Multifaktor. Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, wir halten ja eine ISO 27001-Zertifizierung, das ist eine Zertifizierung für Informationssicherheit, schon seit 2011. Bedeutet, wir haben uns auch schon seitdem mit den Security-Themen auseinandergesetzt und das sind oftmals die klassischen Themen, die auch dort gefordert werden. Das heißt, wir sind in sehr vielen Bereichen schon gut unterwegs, haben Maßnahmen implementiert. Ich glaube, dem neuen Gesetz auch Genüge getan. Man muss jetzt mal reinschauen, wenn es im Detail verabschiedet wird, was man vielleicht noch nachsteuern muss, was mit Sicherheit eine Herausforderung wird. Es gibt dort kürzere Meldefristen, das heißt, man muss Sicherheitsvorfälle binnen der ersten 24 Stunden nach Auftreten melden. Das ist durchaus in manchen Situationen eine Herausforderung. Und dann muss man halt mal sehen, die Änderungen sollen in Kraft treten zum Anfang Oktober 2024, was dann wirklich in der Detailausprägung des Gesetzes oder der Änderungen drinsteht, in welche Kategorie wir als Renus fallen und welche Maßnahmen wir dann vielleicht noch zusätzlich ergreifen müssen.
Also es klingt beruhigend, wenn wir auf einem guten Weg sind, aber eben auch, wenn das Ganze auf gesetzlich auf ein entsprechendes Fundament gestellt wird, einfach wenn flächendeckend alle diese Maßnahmen umsetzen und da entsprechend aufgestellt sind, dann wird es wahrscheinlich auch den Angreifern durchaus schwerer gemacht, da entsprechende Ansatzpunkte zu finden, ist zumindest zu hoffen. Stefan, du beschäftigst dich jetzt beruflich die ganze Zeit damit, wie gefährlich es sein kann, im Netz unterwegs zu sein. Darf ich dir eine persönliche Frage stellen?
Ja, klar.
Bist du privat eigentlich angesichts all dieser Gefahren überhaupt jemals online oder bist du dadurch eher zum digitalen Abstinenzler geworden?
Ja, also privat nutze ich sehr viele Online-Dienste. Ich glaube, kommt man heutzutage auch nicht mehr drum herum, dass man sagt, ich lebe komplett offline. Natürlich auch wieder Vergleich zu Unternehmen. Na klar, das sicherste Unternehmen ist ein nicht konnektiertes System irgendwo. Ist halt unrealistisch, dass das in der Praxis funktioniert. Und genauso sehe ich es im privaten Alltag. Das heißt, man nutzt natürlich Streaming-Services, Online-Banking, irgendwelche Einkaufsplattformen und ich denke auch, da ist es einfach wichtig, sich bewusst zu sein, was nutze ich vielleicht nicht für Unternehmen, irgendwelche komisch aussehenden Webseiten, da gebe ich vielleicht nicht unbedingt meine Kreditkarteninformationen ein, sondern schaue mir dann schon an, wem ich meine Daten gebe, wo ich meine Daten speichere und welche Informationen ich auch in den Medien teile, weil natürlich auch sowas kann immer gegen einen verwendet werden. Teile ich da Geburtsdaten, Namen von Haustieren, Familienmitgliedern etc. Auch das hilft einem Angreifer, beispielsweise Passworte vielleicht zu erraten, weil viele Leute tendieren halt daraus, Passworte zu bauen. Aber das sind halt so Sachen, ja klar, die habe ich im Hinterkopf, aber ich nutze schon ganz normal, ich glaube, wie jeder andere auch, alles, was es so online gibt und ich glaube, speziell ist es halt wichtig, gerade auch in dem Themenbereich nicht zu paranoid zu sein. Ja, es kann immer überall ein Risiko sein. Ich kann in jedem Gerät vermuten, dass dort irgendwer was manipuliert hat, eingebaut hat. Wenn ich so durch den Alltag gehen würde, ist, glaube ich, auch einfach der Spaß am Alltag nicht mehr wirklich da. Und ich glaube, es ist auch nicht unbedingt so realistisch, dass man wirklich sagt, überall ist irgendwas Verdächtiges. Von daher, ich denke, da kann man durchaus positiv in die Zukunft blicken und ich kann da alle nur ermutigen und sagen, mit einer passenden Awareness kann man alles nutzen, was da ist.
Na Gott sei Dank. Da haben wir zum Abschluss doch noch eine positive Wendung hinbekommen. Ich dachte schon, oh nein, die Antwort ist auch, aber es stimmt, einfach Augen auf im Netz, das ist, glaube ich, immer die beste Devise oder auch überall. Ja, dann sieht es ja gar nicht so düster aus und dann kann man vielleicht doch noch mal weiter online sich betätigen oder sich bewegen.
Jedenfalls, ich nehme mir auf jeden Fall den Tipp von Stefan mit wachsam, aber nicht paranoid.
Genau, Andrea.
Genau.
Lieber Stefan, vielen Dank, dass du bei Logistics People Talk heute dabei warst. Es war wirklich ein sehr, sehr lehrreiches und ich glaube auch sehr, nicht nur im Logistikbezug, sondern auch für jeden Zuhörer, glaube ich, sehr spannendes Gespräch. Danke nochmal dafür.
Ja, vielen Dank auch euch für die Chance, gerade meine Themen hier vorzustellen, weil ich glaube, es ist natürlich ein wichtiges, ein großes Thema. Von daher ja, freut mich und ja, gerne wieder.
Sicherheitsprüfung bestanden, Andrea.
Genau, ja, genau. Auch von meiner Seite vielen Dank. Bedanken möchten wir uns auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und wir sagen, bleiben Sie stets wachsam, nicht nur im Netz. Und wie immer an dieser Stelle die Bitte, bewerten, teilen und kommentieren Sie Logistics People Talk gerne auf Spotify, Google und Apple Podcasts sowie auf unserem Expertenblog Logistics People Community. Wir hoffen, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie. Es grüßen Ihre
Gwen Dünner
und Andrea Goretzky.